Ja, ich möchte heute die Textlesung lesen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 4, und zwar ab Vers 32. Da heißt es: Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen, und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von dem Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Ja, wir haben schon einen Teil gehört hier aus der Apostelgeschichte, Kapitel 4, aber heute soll es um die Geschichte dann danach gehen. Heute habe ich eigentlich eine dramatische Geschichte aus der ersten Gemeinde. Wir haben die Ereignisse von dieser Geschichte, die davor geschehen sind, jetzt schon gehört in der Textlesung. Aber kurz nach der Entstehung der ersten Gemeinde in Jerusalem nach Pfingsten brach ja bereits eine Verfolgungswelle aus. Petrus und Johannes, die Köpfe der Gemeinde, wurden verhört und ihnen gedroht, dass sie aufhören sollten. Das führte jedoch dazu, dass die Gemeinde umso fester zusammenhielt. Und daraufhin folgten die Verse, die wir schon gehört haben, wie die Menge der Gläubigen zusammenstand. Aber nun kommt eine dramatische Geschichte. Nach diesem Höhepunkt folgt ein Tiefpunkt. Ich lese ab Kapitel 5, ab Vers 1. Ein Mann aber mit Namen Hananias samt seiner Frau Sapphira verkaufte einen Acker, doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas von dem Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab seinen Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Da standen die jungen Männer auf und deckten ihn zu und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es begab sich nach einer Weile, etwa nach 3 Stunden, da kam eine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war. Also seine Frau hier. Aber Petrus sprach zu ihr: Sage mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft? Sie sprach: Ja, für diesen Preis. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr euch denn einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und sogleich fiel sie zu Boden, ihm vor die Füße und gab den Geist auf. Da kamen die jungen Männer und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihren Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Dieses Kapitel beginnt mit einem Aber. Ein Mann aber. Das deutet auf einen Gegensatz zum Vorhergesagten hin. Bis dahin durfte Lukas ein einzig schönes Bild von der Gemeinde in Jerusalem entwerfen. Nun aber versucht Satan, in sie einzudringen, wie einst ins Paradies, um diesen herrlichen Gottesgarten zu verderben. Ja. Sehen wir, mit welcher Schönheit die Gemeinde beschrieben wurde, wie sie teilten, wie sie ihre Sorgen und Ängste miteinander teilten, wie sie davor gebetet hatten für Petrus und Johannes, die vor dem Hohen Rat standen, ja, wie sie festhielten am Bekenntnis des Evangeliums und nun eine komplett andere Situation. In Kapitel 4 versuchte der Feind durch Verfolgung die Gemeinde zu zerstören, was indessen eigentlich genau das Gegenteil bewirkte. Die Gemeinde war noch enger, noch fester zusammengeblieben. Sie haben alles geteilt, damit sie auch diesem Widerstand entgegentreten konnten. Aber jetzt, in diesem Fall, war der Erfolg des Satans viel größer, weil er einzelne Glieder in die Sünde verstricken konnte. Ein Schiff kann auf bewegtem Meer hin und her geworfen werden, ohne Schaden. Ne? Aber wehe, wenn das Wasser in das Schiff eindringt, dann ist es um dasselbe geschehen. Man könnte auch hier das bezeichnen als diesen ersten Sündenfall der Gemeinde. In der Gemeinde, er hat große, wenn man das mal vergleicht mit der Geschichte Israels, dann ist das eine große Ähnlichkeit mit der Sünde Achans in der Geschichte Israels in Josua Kapitel 7. Sowohl bei Achan als auch bei Ananias und Sapphira war es die Geldliebe. Jene schreckliche Wurzel alles Bösen, die sie zur Sünde verführte. Beide vergaßen die Gegenwart Gottes in der Gemeinde und dass unser Gott ein heiliger Gott ist und nie Sünde duldete. Aber das wäre nochmal ein separates Beispiel, müsste man das nochmal in Josua 7 nochmal genauer untersuchen. Das will ich jetzt nicht an der Stelle weiter ausführen. Ja. Aber sehen wir hier diese Brücke? Ja, als Israel ja gestärkt wurde, ins Land Kanaan hineinging, gab es diese große Sünde und dann nach dem Sieg über Jericho ein großes Versagen der Gläubigen, der Israeliten in Ai. Ja. Ja, so können wir hier an dieser Geschichte an das Vorgehen Gottes bei der Gründung des Landes Israel erinnert werden. Ja, wie sieht das aus? Was bedeuten die Namen der beiden Ehegatten, Ananias und Sapphira? Ananias heißt Gnade Gottes. Also es ist ein wunderschöner Name, Gnade Gottes. In Kapitel 4 haben wir das gesehen, welche Gnade Gottes was Gottes Gnade für ein herzliches Zusammensein ermöglicht. Aber von dieser Gnade Gottes machte dieses Ehepaar keinen Gebrauch. Sie hatten mehr Liebe zum Geld und sich beherrschen zu lassen, ja, waren mehr von der Liebe zum Geld beherrscht worden. Saphira, der Name, ist vom leuchtenden Edelstein Saphir abgeleitet. Leider war hier die Saphira nur ein unechter Edelstein. So schön wie ihr Name war, hätte auch ihre Taten sein sollen. Leider trugen beide nur die schönen Namen. Übrigens waren sie eigentlich innerlich tot. Doch nun ist hier ein Ehepaar, das ihr Vermögen veräußerte und eine große Menge von ihrem Erlös den Aposteln zur Verwaltung für die Gemeinde gab. Aber was passierte? Gott strafte dieses Ehepaar mit einem sofortigen irdischen Tod. Jetzt könnten wir fragen, warum greift hier Gott so stark ein? Und das wohlgemerkt im Neuen Testament. Musste nun Hananias sich so entblößt vor den Aposteln, dass er ihnen verpflichtet sei, all seine Geschäftlichkeiten zu offenbaren? War eine verhängnisvolle Gabe. In jenen Tagen verkauften viele ihre Güter und legten den Erlös zu den Füßen der Apostel, wie wir das schon gelesen haben. Im vorhergehenden Kapitel wird die edle Tat des Barnabas und auch das Lob, das ihm der Heilige Geist spendete, hervorgehoben. Übrigens, dieser Barnabas, von dem hier die Rede ist in Kapitel 4, der holte später Paulus in den Missionsdienst von Tarsus. Und er war dann auch derjenige, der dann bei der ersten Missionsreise mit Paulus ging. Ja, dieser Barnabas, der gab alles für den Herrn. Und er setzte alles ein, sein ganzes Vermögen für die Verbreitung des Evangeliums und um Einzelnen nachzugehen. Es ist anzunehmen, dass Ananias und Saphira auch so gerühmt werden wollten und aus diesem Beweggrund heraus ihre Güter verkauften. Der Herr sagt, dass in solchen Geben der Lohn dahin sei. Ansehen und Ehre sind leider nur zu oft die Triebkraft des Gebens. Dieses Ehepaar wollte nicht hinter anderem zurückstehen, verkaufte ihren Besitz, brachte einen Teil des Erlöses den Aposteln und stellte sich so, als ob sie alles gegeben hätten. Das bezeichnet die Bibel mit einem Wort. Das ist Heuchelei. Und wurde von dem Herrn gestraft. Ja, niemand verpflichtete sie, etwas zu geben. Denn Geben ist und bleibt ein Vorrecht. Gott liebt freudige Geber. Petrus sagte auch, ihr hättet das auch alles behalten können. Der Herr Jesus sagte auch mal vor den Pharisäern, zu den Pharisäern, in Johannes 12, Vers 43, denn sie hatten lieber Ehre bei den Menschen als Ehre bei Gott. Oder auch in Johannes 5, Vers 44, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht? Wer gibt mir die Ehre? Menschen oder Gott. Man kann sich die Situation auch noch ein bisschen ausschmücken. Ja? Es waren sicherlich freundlich Hananias mit einer liebevollen Frau, immer vorbildlich. Sie waren immer so gepflegt, ordentlich gekleidet, aber ein bisschen geheuchelt. Wer will denn schon weniger hingegeben erscheinen als die anderen? Naja, gut, sie haben nur so getan, dass sie alles gegeben hätten, was ja offenbar nicht stimmte. Er hatte ja also nicht ganz die Wahrheit gesagt. Ach so, hat also vorgespielt, dass er alles gegeben habe. Er hat ein wenig getäuscht. Aber war das nur ein wenig? Ja, wir könnten Hananias auch nicht vorwerfen, dass er jemanden der Geschwister schaden wollte. War ja gut, was dazu beisteuerte. Aber doch war sein Motiv falsch. Merken wir vielleicht, wie leicht wir versuchen wollen, dieses Verhalten abzumildern? Merken wir, wie wir leicht von Satan zur Sünde verleitet werden können? Ja, was ist nun Heuchelei eigentlich? Laut Lexikon ist es eine Handlung, ein Gebärden und Worte des Menschen, was nicht seinen Inneren entspricht. Etwas mehr Schein als Sein. Sie kann sich in einzelnen Zweck bedingen. Es ist der Mensch, der eine Maske trägt und die Rolle einer anderen Person spielt. So sagt es das Lexikon. Ja. Der Mensch, der heuchelt, will sich Vorteile verschaffen oder seine Nächsten schaden. Betrachten wir mal, wer ist jetzt der Urheber der Sünde? Es ist Satan. Petrus fragte: Warum hat Satan euer Herz erfüllt? Satan will immer Eingang ins Herz der Menschen sich verschaffen. Eins wollte er auch Simon Petrus sichten. Ja, wer der Größte unter den Jüngern sein? Lukas 22. Bei Ananias vermochte er, das Herz zu erfüllen. Vor ihm ist keiner sicher. In Epheser 4, Vers 27 heißt es ja: Und gebt nicht Raum dem Teufel. Oder auch in Epheserbrief, ja, 6, Vers 11, ja, dass er bestehen könnt vor den listigen Angriffen des Teufels. Ja, in der Waffenrüstung. Ja. Oder im Jakobus 4, Vers 7, ja, widersteht ihm, dann flieht er. Ja. Das sündige Fleisch in uns ist immer rege, wenn es nicht durch Glauben im Tod gehalten wird. Der Gläubige muss sich mit Christo gestorben halten, sonst unterliegt er. Plötzlich wird es dann jedoch entdeckt. Oft gibt es im Leben der Gläubige einen unerwarteten Entblößtwerden. So erging es hier Achan in Josua 7. Er wurde herausgefunden, er wurde entblößt, es kam zu Licht für die ganze Gemeinde. Oder auch Gehasi in 2. Könige 5 wurde aussätzig, wurde sichtbar, seine Einstellung. Und hier Ananias und Sapphira. Die ganze Gemeinde erfuhr davon. Petrus durchschaute die Gesinnung der Geber in ähnlicher Weise wie der Herr, als er am Gotteskasten die Eingeladenen beobachteten. Auch Der Herr Jesus stellte fest am Gotteskasten, ja, die Witwe hat mehr gegeben als die anderen. Sie gab nämlich alles, ja. Bei Ananias und Sapphira folgte eine Sünde der anderen. Weil was? Zuerst die Ehrsucht. Ich will angesehen werden, so wie dieser Barnabas. Die Lüge und der Geiz. Und letztendlich Heuchelei. Wir sehen, dass die Sünde immer weiter wächst. Ananias und seine Frau meinten, nur Menschen zu belügen. Betrogen aber in Wirklichkeit den Heiligen Geist. Alle Sünde ist gegen Gott, gegen den Heiligen Geist. So sagte der König David in seinem Psalm, wasche mich rein, Psalm 51. Oder in Lukas 15 bei dem verlorenen Sohn, die Umkehr. Herr, ich habe gegen dich gesündigt. Aber diese beiden Personen, Hananias und Sapphira, die ihre Sünde vertuschen wollten, musste das der Heilige Geist ihre Sünde richten. Eine schwere Strafe. Ja, auf die Frage des Apostels, warum hat Satan euer Herz erfüllt, fand Ananias keine Antwort. Es folgte keinerlei Bekenntnis der Sünde, kein Flehen um Gnade. So richtete ihn Gott, indem er tot zusammenbrach. 3 Stunden später erschien Sapphira. Und sie war angesichts der großen Gabe, als sie die Apostel brachte, mit einem begeisterten Empfang durch ihre Glaubensgenossen gerechnet haben. Sie dachte vielleicht, jetzt wird sie besonders geehrt, ja? Jetzt wissen es ja schon alle, dass wir als Ehepaar so eine wunderbare, große Spende gegeben haben. Und dann traf sie das gleiche Gericht wie ihr Mann. Als sie kam, war es ganz anders. Da war ein heiliges Schweigen und ein tiefer Ernst lag auf allen Angesichtern. Sie ahnte nicht, was geschehen war. Als Petrus sie erblickte, trat er mit derselben Frage an sie heran wie zuvor an ihren Mann. Dadurch gab ihr Petrus Gelegenheit, in letzter Stunde noch ihre Sünden zu bekennen. Aber anstatt dessen leugnete auch sie. Wer seine Missetat leugnet, dem wird es nicht gelingen. Sünde zudecken, das heißt, die Schuld vermehren. Also bald musste Petrus auch ihr dieselbe ernste Gericht ankündigen wie zuvor ihr Mann. Auch sie brach tot zusammen und die Jünglinge kamen, um sie hinauszutragen. Was ist jetzt die Wirkung von diesem Gericht? Große Furcht fiel auf alle. Alle spürten die Heiligkeit Gottes und waren Zeuge davon, wie er die Sünde straft. Gericht bei den einen kann Gnade bei dem anderen bedeuten. Sie bewahrt, dass andere verführt werden und straucheln. Die Strafe war nicht größer, als sie verdient hatte, denn der Tod der Sünde, ja, der Tod ist der Sünde Sold, ja. Aber auch heute muss die Sünde in der Gemeinde Jesus gerichtet werden. Heiligkeit ist die Zierde seines Hauses. Der Apostel sagt, so sich jemand Bruder nennen lässt und er ist ein Hurer oder Habsüchtiger oder Ehebrecher, habt keine Gemeinschaft mit ihm. Ja, denken wir an jedem ernsten Fall in 1. Korinther 5. Wo Paulus befahl, einen solchen aus der Gemeinde der Gläubigen hinauszutun und dem Satan zur Züchtigung des Fleisches zu übergeben. Doch derselbe Apostel befahl auch, nachdem dieser tiefgefallene Bruder Buße getan hatte, ihn wieder aufzunehmen. Dazu soll ja eine Zurechtweisung dienen. Wie wenig wird in unseren Tagen von dieser Zerrissenheit der Gemeinde gepredigt? Beachten wir diesen Grundsatz. Ja, es können Gläubige an einem Ort schwer fehlen und ausgeschlossen werden müssen, wenn er nicht Buße tut. Und ein anderer Ort nimmt ihn auf und kümmert sich nicht um den vollzogenen Zucht. Das ist bestimmt Sünde und belastet die Gemeinde. Außerdem wird den Gläubigen befohlen, die Gemeinschaft mit ihnen abzubrechen. 2. Johannes 9, ja, oder 2. Thessalonicher 3. Ja. Also, das bei unbiblischen Lehren soll nicht geduldet werden. Möge der Herr uns Gnade schenken, in solchen Fällen allein die Schrift reden zu lassen und nicht eine weichliche, falsche Liebe zu predigen. Das ist hier ein sehr harter Bericht von der Begebenheit in der frühen Gemeinde in Jerusalem. Aber wie war denn die Gemeinde geprägt? Erinnern wir uns doch mal. Sie waren davon überzeugt, von der Notwendigkeit der Verkündigung des Evangeliums. Selbst von den hohen Regierungsbeamten verkündigten sie das Evangelium. Sie waren davon überzeugt, dass allein im Namen Jesus Christus die Menschen vor Gott gerechtfertigt werden können. Sie relativierten diese Aussage nicht, ja. In dieser wunderbare Vers in Apostelgeschichte 4, Vers 12, ja. Und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir selig werden. Ja, Jesus ist der Retter. Seine Errettungsbotschaft gilt allen, ja. Ihre feste Überzeugung über diesen Wahrheitsgehalt, das prägte ihre Verkündigung. Diese Botschaft führte dazu, dass es zu verbreiten, Evangelium, alles für Gott zu geben, bereit waren. Ja, und so gab es in Jerusalem viele Rentner und Arme. So teilten sie als Christen gemeinsam, um sich gegenseitig zu versorgen. Sie waren also von der Liebe Gottes durch Christus geprägt. Aber es war freiwillig, wie schon erwähnt wurde. Niemand wurde gezwungen, seinen Besitz komplett mit anderen zu teilen. Ja, sie hatten eine nahe Wiederkunftserwartung. Das prägte auch schon die Christen der ersten Generation. Sie haben schon damit festgerechnet, dass Jesus auch als der Messias sichtbar wiederkommt. Zu ihrer Generation haben sie schon damit gerechnet. Aber dann erkannten sie, dass das Volk Israel weiterhin als Nation diesen Messias ablehnte und verstockt blieb. Und so wurden sie direkt in Jerusalem auch zunehmend immer stärker verfolgt. So sind die Christen uns ein echtes Vorbild, was es bedeutet, hingegeben zu sein. Man könnte es auch so ausdrücken: Sie gaben sich selbst als Brandopfer für ihren Herrn. Nicht im wörtlichen Sinne, sondern sinnbildlich. Sie gaben sich hin. Ja, mit ihrem Einsatz, mit ihrer Kraft, mit allem, was sie hatten, gaben sie für das Werk des Herrn zur Verfügung. So wie sie geprägt waren von Herrn Jesus selbst. Ja, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Ja? Philipper 2, Vers 6. Das war ihr über Vorbild. Ja? Jesus war ihr Vorbild. Der große Gott, der bereit war, alles zu geben, nur um sie zu retten, veranlasste ebenso sie, dass sie handelten. Und die Gemeinde wuchs rasch. Ja, so möchte ich zum Schluss zusammenfassen. Ananias und Sapphira waren nicht gezwungen, alles zu geben. Aber ihr Verhalten war eine Lüge. Sie täuschten ihre Geschwister der Gemeinde. Ich denke nicht, dass wir von dieser Tatsache, dass sie frühzeitig starben, davon ableiten können, dass sie deswegen in die Hölle kommen. In 1. Korinther 11, Vers 29, Vers 32 heißt es, im Zusammenhang mit dem Abendmahl, dass Christen von Gott mit Krankheit oder gar Tod bestraft wurden für ihr rücksichtsloses Verhalten beim Abendmahl. Also Gott kann auch uns als Christen durch so einen frühzeitigen Tod hinwegnehmen. Ja, bei Hananias und Saphira war es eine Lüge. Und sie folgten, und es folgte der irdische Tod unmittelbar. So sehen wir der Tod als Gericht im Neuen Testament. Und wenn jetzt noch jemand denkt, ist das nicht ein bisschen überzogen, lieber Gott? Können wir als humanistisch geprägte Menschen nicht leicht so denken? Warum greift hier nun Gott so massiv ein, dass gleich beide sterben? Im AT sind wir solche Geschichten vielleicht schon eher gewohnt. Aber wird es im Neuen Testament so gesehen? Ja? Natürlich ist Gott die Liebe, aber bleibt immer noch der gerechte Gott. Übrigens, in so manchen charismatischen Gemeinden wird ja auf Zeichen und Wunder gebeten, für Zeichen und Wunder gebeten. Haben Sie schon mal überlegt, wann der letzte Tod umgefallen ist? Ein Zeichen von Gott? Gericht? Also ich glaube, manchmal müssen wir aufpassen, was wir beten. Ja? Die Sünde sollt, ist der Tod, sagt das Neue Testament in Römer 3, Vers 23. Man könnte auch sagen, die Belohnung der Sünde. Das heißt, die Konsequenz im Neuen Testament, wer sündigt, muss sterben. Wir sehen also, bei Gott gibt es keinen Unterschied. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Ich denke, wir sehen an diesem exemplarischen Handeln Gottes bei der Entstehung, einmal bei der Entstehung des Staates Israel oder auch hier bei der Entstehung der Gemeinde Jesu, was Gott unter Heiligkeit versteht. Wir sehen Gottes perfekte Gerechtigkeit. Und demgegenüber, vielleicht mal unser Anspruch und die Wirklichkeit klaffen manchmal weit auseinander. Deswegen sollen wir uns nichts vormachen, sondern uns ins Licht Gottes stellen. Ist das nicht auch eine Gefahr in unserer Gemeinde? Ja, Außenstehende bemerken das oft schneller als wir intern. Ja. Seht ihr, die Christen, die heucheln. Die reden anders, die handeln anders, als dass sie reden. Ja? Und leider wird es manchmal uns auch vielleicht zu Recht vorgehalten. Ja? Satan ist der Vater der Lüge, aber er versucht uns zur Heuchelei zu bewegen. Merken wir jetzt an diesem Beispiel von Ananias und Saphira, dass Heuchelei dann doch keine Lappalie ist? Wir sehen, wie das Heuchelei in der Gemeinde nicht zu suchen hat. Und wenn Heuchelei vorhanden ist, sollen wir zum Kreuz zurückgehen. Dann muss Reinigung geschehen. So soll auch die Gemeinde Jesu untadelig sein. Die Gemeinde Jesu wird als eine Braut bezeichnet. Wer hat schon mal ein dreckiges Kleid gesehen, ja? Beflecktes Brautkleid? Muss man schnell wechseln, muss schnell putzen. Ja? Das geht nicht. Ja? Nein, wir dürfen schnell austauschen. Und so heißt es im Hebräer 10, Vers 22, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenen Glauben. Besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns zu dem Herrn gehen. Merken wir, wie Gott es wichtig ist, dass Gemeinde heilig und rein ist. Ja, wir werden gefordert, abzulegen Bosheit, Betrug, Heuchelei und Neid und vieles andere. Das setzt ein Verlangen danach, nach der klaren Botschaft. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir jede Woche uns oder jeden Tag und auch jeden Sonntag uns von Gott überführen lassen und läutern lassen. Herr, offenbare du, was in meinem Herzen an Bösen ist. Manchmal merken wir das vielleicht auch gar nicht. Oder manchmal kann es auch eine Hilfe sein, wenn Geschwister uns darauf aufmerksam machen. Jesus Christus rüstet uns nun aus mit der Kraft, nach seinem Willen zu leben. Lasst uns wahrhaftig vor Gott und vor den Menschen gegenüber sein. Ja, das möchte ich uns wünschen, dass wir wirklich mit wahrhaftigem Herzen vor ihn treten. Ja, wir sehen das schon in der ersten Gemeinde, es erhebliche Probleme gab. Lass uns dann auch darum beten, dass auch unsere Schwierigkeiten auch überwunden werden können. Ja. Ich bete noch gerade mit uns. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du mit uns bist. Herr, und du kennst unsere Herzen und unsere Gedanken. Du weißt, wie wir das meinen. Und Herr, du prüfst unsere Herzen und Nieren auf Aufrichtigkeit. Darum bitte ich dich, dass wir doch auch in diesem Sinne auch untereinander aufrichtig sind, dass wir uns auch durch dein Wort prüfen lassen, wie weit geht es um unsere Ehre oder geht es uns um deine Ehre? Ja, Herr, wir brauchen dich, wir brauchen deine Barmherzigkeit und deswegen wollen wir dir die Ehre dafür alles geben. Amen.